Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Bob Dylan in wenigen Sätzen, einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Songschreiber der Rockmusik der letzten 50 Jahre. Bob Dylan, ein heute noch sehr kreativer Künstler, der anfangs der 60er Jahre berühmt wurde und es bis heute geblieben ist, über mehrere Jahrzehnte hinweg. Dieser Bob Dylan wird nun 70 und wir wollen heute nicht über seine Lieder, von denen einige bereits zum Kanon der US-amerikanischen Volksmusik gehören, reden. Auch nicht über seine Texte, für die er ja immer mal wieder gehandelt wird als valabler Nobelpreisträger für Literatur, sondern wir wollen mal über ein Nebengleis sprechen, ein wichtiges Nebengleis, den Film. Dylan im Film, den gibt es, da gibt es wahnsinnig viel Material und darüber reden wir heute mit Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich und Paul Snell, Autor und Musiker aus Bern. Es gibt verschiedene Filmgenres, in denen Dylan auftaucht und da fangen wir mal beim Logischen an eigentlich. Das ist am naheliegendsten der Dokumentarfilm. Don't Look Back, 1965. Ein Porträt einer England-Tournee von D.A. Pennebaker. Man sagt von diesem Film, er sei der gelungenste Dokumentarfilm der Rockgeschichte. Sind Sie da einverstanden, Balzner?
Die Frage interessiert mich eigentlich gar nicht so, was der gelungenste Film sei oder so. Das sind so komische Ratings. Aber es ist ein ganz toller Film natürlich. Aber Dream of Life habe ich gerade so gemacht über Patti Smith. Also von daher, aber es ist ein toller Film wirklich.
Ja, ich denke, der ist auf jeden Fall einer der einflussreichsten Dokumentarfilme. Nicht nur Musikdokumentarfilme, sondern überhaupt. Also das war auch ein frühes Beispiel des sogenannten Direct Cinema, wo die Leute damals ganz neu mit kleinen handlichen Kameras und Synchronton unterwegs waren. Also das gab es damals noch nicht so lange. Heutzutage ist das gang und gäbe, aber damals war das eine sehr spannende neue Möglichkeit, um den Leuten einfach auf der Spur zu gehen oder wirklich so am Leibe zu rücken. Und Dylan als Filmfigur war dann auch eine sehr gäbige Person dann für dieses Unterfangen, weil er so wirklich so ein Charisma hat und das strahlt dann so von der Leinwand.
Genau, also ein Dokumentarfilm über Bob Dylan, der ist das Thema. Ja, was erfahren wir denn über diesen Bob Dylan? Er ist auf Tournee in England 1965 und ihm wird gefolgt auf für damalige Zeiten spezielle Art. Was erfahren wir denn über diesen Charakter? Das ist ja das, was interessiert am Schluss.
Also ich finde das Spannende natürlich, dass er ihn in einem Moment erwischt, wo er eigentlich kurz vor dem totalen Umbruch steht. Oder im nächsten Jahr hat er dann diese Tourne gemacht, elektrifiziert und wurde ausgebucht. Aber es ist noch die letzte Tourne, die er wirklich macht mit der Klampfe und der Mundharmonika. Und er ist schon sehr berühmt, er hat aber noch ein bisschen Babyspeck im Gesicht. Mhm. Und man merkt einfach, alles ist im Umbruch. Er ist im Umbruch und die ganzen Zeiten sind im Umbruch. Er ist in dieser Royal Albert Hall, in dieser eigentlich ehrwürdigen Halle und dann diese jungen Leute, die dort stehen und dann der livrierte Herr, der die Türe aufmacht. Also der Bruch der Zeit wird einfach da eingefangen.
Ja, 1965, das war ein sehr spannendes Jahr für die Musikgeschichte und auch für die ganze Geschichte des Berühmtsein auch, oder? Damals hat es gerade angefangen, ein paar Jahre vorher auch mit Beatlemania und diesen Sachen. Man sieht auch, Dylan hatte auch seine kreischenden irgendwie Teenage-Fans und so. Und das ist da, damals war man so viel naiver und wusste gar nicht zum Teil, wie damit umzugehen. Und man sieht genau, wie das für Dylan auch eine Herausforderung ist. Er weiß zum Teil gar nicht, wie umzugehen. Er geht in sein Hotelzimmer und das ist voll mit 1000 Leuten, die da sind und irgendwie mit ihm reden wollen und Drogen nehmen und kiffen und Sachen und Gegenstände aus dem Fenster werfen, dann hat er Probleme mit dem Hotelmanagement.
Dann wird er wie ein Polizist.
So, genau, eine tolle Szene, wo er kommt, wer hat das Glas aus dem Fenster gemacht? Also das ist alles so ein Chaos und die Journalisten wissen auch nicht so recht, wie damit umzugehen. Das sind zum Teil sehr konventionelle, so bürgerliche Journalisten alter Schule. Ja. Und dann gibt es dieses Phänomen, so ein junger, frecher Amerikaner aus der falschen sozialen Schicht und der will in dem Albert Hall und man merkt, alle sind ein bisschen überfordert da mit der Sache. Aber das ist also eben dieses Gefühl von Umbruch, wie Balzner sagt, das ist extrem.
Und Pennebaker kommentiert ja das auch. Er sagt, das wäre seine Zeit gewesen, da sei das Publikum der Kritik voraus gewesen. Und das siehst du dort. Die Journalisten sind hilflos und diese Interviews, die finden so in einer gereizten Atmosphäre statt, mhm. aber einer sehr, sehr kreativen Atmosphäre auch. Also ich finde das ganz ein tolles Interview, das er diesem Times Magazine Journalisten gibt. Und der Kommentar von Pennebaker ist aber interessant. Man hat das Gefühl als Zuschauer, der Dylan stammt für den in Grund und Boden. Mhm. Und Pennebaker sagt, nein, es sei überhaupt nicht so. Er zolle ihm eigentlich viel Respekt. Er erzählt ihm, er versucht ihm klarzumachen, was ist der Unterschied zwischen einer künstlerischen Darstellung und einer journalistischen Darstellung. Und er sagt dann, dieser Journalist habe dann einen sehr anständigen, wunderschönen Artikel geschrieben. Also man interpretiert das eigentlich falsch, wenn man es schaut. Also diese gereizte Stimmung ist einfach auch, das ist auch die Suche nach Worten, oder? Mhm. Was passiert da überhaupt?
Ja, man kriegt ja immer das Gefühl in diesen Momenten, dass solche Pressekonferenzen oder was so von einer unglaublichen Naivität sind auch. Und das hat man hier ein paar Mal. Auch der Umgang mit diesem Künstler Bob Dylan, eine der schönsten Anekdoten in diesem Film, ist, wie er eine schlechte Kritik seines Konzertes liest und dann sagt Bob Dylan selbst, Mensch, bin ich froh, dass ich nicht ich selbst bin.
Ja, weil er parodiert das auch, weil es ist nicht nur eine schlechte Kritik, sondern eine sehr falsche Darstellung von seinem Lebensstil und so. Das ist wirklich, das sind diese Klischees, die von den Medien kolportiert sind, was er für wilde Zeiten lebt und irgendwie, es heißt, er raucht irgendwie 5 Päckli Zigaretten am Tag oder irgend so, einfach so komische Gerüchte. Und er findet das einfach absurd und lächerlich. Und man sieht auch, wie er war auch ein Vorrenner oder ein Vorbild in seiner Art, mit diesen blöden Journalisten umzugehen. Also nicht, dass alle
so
Journalisten
blöd
waren,
nicht, nein.
Aber die haben zum Teil schon Fragen gestellt, die naiv sind oder die
leicht
sehr
herablassen.
Oder auch, wo eine ganze Haltung dahinter steckt, die
klar.
Man merkt, eine sehr beurteilende Haltung. Mhm. Und er kann das einfach in Luft sprengen und wirklich so zurückfragen und in den Spieß umdrehen und die Journalisten fragen, wie können Sie mich so etwas fragen und was halten Sie davon und wie würden Sie das definieren? Und er ist wirklich, das ist so, er hat sehr lang weitergemacht, das auch bis heute eigentlich, mit dieser Rolle, dass er irgendwie den Journalisten das Fürchten lehrt.
Ja. Interessant ist, wie er auf das Wort Message gereizt reagiert. Mhm. Er sagt, wenn eine Frage kommt, do you have a message? Dann fragt er, a what? Message. Das weist er immer weit von sich. Und mir ist plötzlich in den Sinn gekommen, er ist wie die Umkehrung des McLuhan-Satzes. Oder? The medium is the message. Und bei Dylan ist es genau umgekehrt, und das versucht er zu formulieren. I am not the message, I am the medium. Das habe ich plötzlich, ist mir das irgendwie klar geworden, dass das eine ganz andere Position ist. Und er nimmt sich raus von jeder Message. I am the medium, ich bringe etwas rüber.
Ja, das hat er immer sehr konsequent abgelehnt. Er wollte auch nicht der Spokesman, wie sagt man das?
Das Sprachrohr einer Generation.
Und das Vorbild der Jugend und der Politische und dass die Leute ihn, dass irgendein Guru, dass man, oder ein Prophet, dass man ihn man hat ihn immer gefragt, was er davon hält und was sollen die Leute machen und ob er die Lösungen hat. Und er hat das konsequent abgelehnt, das wollte er nie. Und ein interessantes Detail, das dann viel später kommt in einem Film, der erst vor ein paar Jahren gemacht wurde, Masked and Anonymous, sein Feind in dem Film ist ein Journalist.
Das heißt,
dieses Feindbild ist fast bis heute geblieben. Einfach diese Leute mit ihren plakativen Fragen, mit denen er gar nicht anfangen will. Oder?
Was mir noch aufgefallen ist, ein kleines Detail am Rande, dass man vielleicht heutzutage nicht mehr in einem solchen Dokumentarfilm über Musik finden würde. Man hat plötzlich irgendwie den Albert Grossman, den Manager von Bob Dylan, die längste Zeit in einer Sequenz, wie der am Telefon hängt und Geldverhandlungen führt und dabei den Preis für ein Konzert seines Schützlings einfach wahnsinnig in die Höhe treibt und man merkt genau, da ist eine Kamera und ihm ist das eigentlich recht egal. Das würde man heutzutage nicht mehr machen.
Ganz klar, ich denke, heute gibt es diese ganze Maschinerie auch, oder wie man mit den Medien umgeht und die Coaches und man darf nur 3 Fragen stellen und zu den Themen darf man, also das ist alles jetzt sehr kanalisiert und sehr gezähmt. Und genau in der Zeit, Mitte der 60er Jahre, als dieses neue Phänomen auch aufgetaucht ist mit diesen Popstars und so, man hat gerade aus diesen Erfahrungen gelernt und immer wieder versucht, das zu kanalisieren und unter Kontrolle zu halten. Und dieser Film hat eine erstaunliche Transparenz, was der Pennebaker alles filmen durfte.
Und ist natürlich auch der radikale Gegensatz, gerade diese Szene zu dieser ganzen Prophet der alternativen Szene, dass dieses Image, das man von Dylan so hatte, wenn da der Manager hinten im Hotel sitzt und irgendwie um Auftrittsgagen zockt, das ist schon ziemlich wahnsinnig in diesem Film.
Das einerseits, aber ich denke andererseits, der Film ist auch ein Gegenstück zu den harmlosen irgendwie Musikkomödien aus der Zeit. Wenn man denkt zum Beispiel an die ersten Beatles-Filme, die ich auch super finde, aber so Hard Day's Night, die spielen sich selber, aber es ist alles inszeniert und alles mit einer ein bisschen kindlichen Humor. Und dieser Film hat dann wirklich, das Schmink ist weg, oder? Das ist sehr an die Natur.
Ganz schnell zum Schluss zu diesem Film, Don't Look Back, wirklich ein ganz wichtiger Film, aber am allerwichtigsten vielleicht die Eröffnungsszene. Man erinnert sich, eine Gasse hinter einem Hotel in London und der Song, der läuft, heißt Subterranean Homesick Blues und Bob Dylan steht da mit Worttafeln, auf denen immer ein Wort einer Zeile steht und wirft die dann so weg von sich, während das Lied läuft und hinten im Hintergrund sieht man Allen Ginsberg, den Beat Generation Poeten, der da einfach irgendwas...
Mit Gregory Corso, glaube ich, ja.
Ja, das ist eine dieser Stellen, die wahnsinnig oft kopiert wurden. Jetzt D.A. Pennebaker, der hat ein Jahr später dann nochmal ein Dokument gemacht. Es hieß Eat the Document und Bob Dylan hat dann sein Veto eingelegt und gesagt, das sieht so ähnlich aus wie der Film von 1965. Und dann gab es nochmal einen berühmten Regisseur, der sich darum gekümmert hat, der Doc-Film No Direction Home 2005, also 40 Jahre nach diesem ersten Dokumentarfilm, Martin Scorsese. Was sagen Sie zu der Annäherung von Scorsese an Dylan?
Ich finde es einen fantastisch vielschichtigen Film. Ob es eine Annäherung ist, weiß ich nicht. Also der erste Film, das ist natürlich eine echte Annäherung bei Scorsese. Das ist eine Sichtung des Materials und man sieht einfach, wie er die Vielschichtigkeit erkennt. Und so ist der Film auch gebaut.
Ich muss sagen, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich enttäuscht. Weil ich fand ihn, das war für mich einfach so irgendwie eine chaotische Sammlung von alten Aufnahmen und zusammengeschnipselten Dokumenten und Interviews mit Dylan, die für mich sehr unbefriedigend waren. Mit der Zeit habe ich den Film vielleicht auch mögen gelernt, weil diese Dokumente einfach so wertvoll sind und weil es so spannend ist, diese kleinen Einblicke in Dylans Vergangenheit zu bekommen. Aber ich denke, das ist für mich mehr so ein Sammelsurium von Material und man hat nicht, oder ich hatte nicht das Gefühl am Schluss, irgendwie Dylan besser zu verstehen. Im Gegenteil, ich denke, die Interviews mit ihm in dem Film sind fast das Verwirrendste von allem. Diese Interviews wurden nicht von Scorsese gemacht, oder Scorsese hat einfach das ganze Material bekommen und mit dem Angebot, er könnte daraus etwas schneiden. Diese Interviews wurden von Dylans langjährigen Manager, Jeff Rosen, gemacht. Und wie man schon vom Anfang an gesehen hat bei Dylan, die schlechteste Methode, um etwas über Dylan zu lernen, ist ein Interview mit ihm zu führen und ihm Fragen zu stellen, weil er will oder kann sie gar nicht in der Form 1:1 antworten. Und dann ist es für mich so eine Art, so zieht sich zurück in eine Pose und behauptet Sachen, behauptet sehr viel nicht zu wissen und nicht zu verstehen. Und das hat mich eben beim ersten Schauen des Films irritiert, wo ich denke, ich lerne zum Beispiel viel mehr über ihn, zum Teil aus den Spielfilmen oder aus einem anderen Film, den wir sicher besprechen werden, I'm Not There. Eine Fiktion, wo Schauspieler die verschiedenen Aspekte von Dylan verkörpern, habe ich mehr das Gefühl zu verstehen, wie er tickt, als wenn er vor mir sitzt und irgendetwas erzählt, was er sich alles nicht mehr erinnern kann aus seiner Jugend und so.
Für mich ist genau das Gegenteil. Vielleicht liebe ich es auch, ihn nicht zu verstehen. Also ich will gar nicht unbedingt Klarheit bei dir, aber ich finde es wunderschön, wie er erzählt in diesen Interviews. Also der Ton, den er drauf hat. Am Anfang merkt man ja gar nicht, dass das ein Interview ist. Da kommentiert er Bilder und ich denke, das ist ein toller Sprecher. Dann merke ich, dass das der Dylan ist im Interview, der so einfach aus dem Ärmel schüttelt er das. Der ist ein fantastischer Erzähler, finde ich. Und natürlich ein Mystifikateur seiner selbst. Unendlich, das ist klar.
Sie hören den Kulturstammtisch. Zu Gast sind heute Marcy Goldberg und Balz Nille. Und wir sprechen über Bob Dylan. Und zwar über ein Nebengleis von Bob Dylans Leben, das ab und zu mal fast zum Hauptgleis werden sollte, nämlich den Film Ich bin kein Kinostar, aber ich habe eine Vision, die man auf die Leinwand bringen kann, hat Bob Dylan mal selbst gesagt. Er hat auch Scripts verfasst, war Regisseur und Schauspieler dann auch, da werden wir noch darauf zurückkommen, aber Rinaldo und Clara von 1978 ist ein Beispiel, ein Film, der die Rolling Thunder Tournee von 1975 begleitet. Balsnil, haben Sie den Film mal gesehen?
Ich habe ihn vor vielen Jahren per Zufall mal am Fernsehen gesehen. Ich war komplett verwirrt, weil ich auch den Anfang damals nicht mitbekommen habe.
Und jetzt habe ich
schwer greifbar. Jetzt habe ich Ausschnitte wieder geschaut und ich muss sagen, also der macht ja dort etwas, das dann bei I'm Not There wieder gemacht wird. Er tritt selber auf als Bob Dylan und er lässt sich gleichzeitig spielen. Er nimmt dort also etwas eigentlich vorweg, aus dem dann wirklich ein großartiger Film gemacht wurde. Also auch das wieder natürlich eine Mystifizierung, aber ich glaube, das ist ein ganz toller Film. Ich würde ihn gern mal ganz sehen, muss ich sagen.
Er war, glaube ich, anfangs 6 Stunden lang, wurde dann zusammengekürzt.
Ich würde ihn gern 6 Stunden lang möchte ich
eben, was dann zusammen, was dann rausgekürzt wurde, war alles, was nicht mit Musik zu tun hatte. Und am Schluss blieb dann einfach ein Konzertfilm übrig. Scheinbar, ich habe auch nur Ausschnitte gesehen auf YouTube.
Ja, dabei wäre es eigentlich ein Spielfilm. Es ist doch komisch, dass man aus einem Spielfilm einen Dokumentarfilm macht.
Aber offenbar hat Dylan sich sehr dagegen gewehrt. Er wollte keinen Konzertfilm machen, sondern einen Film mit auch poetischen Einschüben und wo er eben mit diesen verschachtelten Geschichten spielt. Also ich habe den Film leider nicht sehen können, aber ich habe darüber nachgelesen. Der Film ist nicht gut angekommen.
Sehr schlecht.
Und Dylan hat immer sehr gern mit Rätseln und mit Paradoxen gearbeitet. Und manchmal funktioniert das sehr gut und manchmal ist das zu viel. Die Leute finden das einfach too much. Aber es gibt einen schönen Satz darüber aus der damaligen Rezension aus The New York Times. As an actor, Mr. Dylan specializes in giving the simultaneous impression that he isn't really interested in acting and that he is always acting anyway. Und ich denke, sie bringt es sehr schön auf den Punkt, dass Dylan sehr irgendwie holprig wirkt als Schauspieler oder sehr irgendwie unengagiert, aber gleichzeitig hat man bei ihm ständig und immer das Gefühl, dass er am Spielen ist. Und das stimmt, glaube ich, auch. Ich meine, man sieht auch, wenn man mehrere Filme von ihm am Stück sieht und dann hat man quasi so ein Porträt von ihm durch die Jahrzehnte, merkt man, wie sehr er, also er ist wirklich immer am Spielen, am Experimentieren, andere Rollen, andere Kleider, sogar eine andere Aussprache, die Art und Weise, wie er spricht. Jetzt, heutzutage spricht er so mit einem Western-Akzent, das hat er früher nicht gehabt. Also der ist wirklich ein Chamäleon. Ja. Und die Filme dokumentieren das inzwischen, auch wenn das nicht die ursprüngliche Absicht war.
Nun sind wir schon bei Bob Dylan, dem Schauspieler, gelandet. Der allererste Film, der überhaupt entstand mit Bob Dylan, der ist leider verschollen, der wurde von der BBC vernichtet. Das hieß Madhouse on Castle Street und war ein Theaterstück mit Bob Dylan in der Rolle eines amerikanischen Studenten, der in London ist. Und das wurde dann 1963 herausgegeben. Das Material ist verschollen. Es gibt keine einzige Kopie mehr davon. Aber was wir dafür haben, ist ein Film von 1973, für den Bob Dylan ursprünglich mal eigentlich nur den Soundtrack schreiben sollte, nämlich Pat Garrett and Billy the Kid von Sam Peckinpah. Ein Western über diese mythische Figur Billy the Kid. Und da spielt dann Dylan mit tatsächlich. Und da sind ein paar Sachen sehr interessant dran. Er hat nämlich als Figur den Namen Alias. Und danach hat er so Dialoge wie zum Beispiel, wer bist denn du? Und er antwortet darauf, das ist eine gute Frage. Da stellt sich mir als Zuschauer natürlich auch die Frage, hat man dem Dylan eigentlich seine eigene Mythologie weitergeschrieben? Die ganze Welt fragt sich, wer Dylan ist, und er sagt, das ist wirklich eine gute Frage, wer ich bin.
Ja, ich denke auf jeden Fall. Ich meine, wenn man sich das genau ein bisschen biografisch anschaut, oder? Dylan, der als gut bürgerlicher jüdischer Sohn im Mittleren Westen aufgewachsen ist, oder? Seine Eltern waren Juden aus Osteuropa und sein Vater hat irgendwie ein Geschäft. Und dann gibt er sich wieder als Folksänger wie Woody Guthrie, der bäuerliche Wurzeln hatte aus dem Mittleren Westen, aus den 30er Jahren, also diese Dust Bowl, also Wirtschaftskrise und er hat sich immer wieder neu erfunden. Don't Look Back, dann ist er irgendwie der urbane Poet mit diesen irgendwie modischen Kleidern aus den 60er Jahren aus London, also er spielt immer und dass er dann in diesem Western auftaucht, als junger Koch, der irgendwie sehr gut mit dem Messer umgehen kann, oder? Dann ist das irgendwie auch ein bisschen absurd. Also er ist so quasi, spielt immer wieder einen Kommentar auf sich selber oder einen Kommentar auf sein eigenes Image. Und ich denke, diese Szenen mit ihm im Film sind sehr augenzwinkernd. Ich nehme an, sie sind auch so gemeint gewesen damals, weil der Film ist auch ein hochironischer Film.
Da
mit viel Augenzwinkern drin.
Da gibt es noch die zweite Szene, die interessant ist. Die Frage geht an Bob Dylan in seiner Rolle als Alias, wie heißt du? Antwort Alias. Zweite Frage, Alias wie noch? Die Antwort Alias, was auch immer ihr wollt.
Naja, eben. Der drückt uns in die Rolle des Zyklopen, der den Odysseus fragt, wer heißt, und er sagt niemand. Und als er dann angegriffen wird vom Odysseus, als er ihm das Auge aussticht, fragen die anderen, von wem wirst du bedroht? Von niemand, oder? Das Alias ist niemand.
Anna Dare ist dieser Film, der schon verschiedentlich erwähnt wurde. Der stammt aus dem Jahr 2007 und darin hat der Regisseur, das ist Todd Haynes, hat zu einem besonderen Kunstgriff gegriffen. Er lässt nämlich Dylan von 6 verschiedenen Personen spielen und da hat es einen kleinen schwarzen Jungen, der heißt dann lustigerweise Woody Guthrie, also wieder das große Vorbild von Bob Dylan aus den 30er und 40er Jahren. Heath Ledger, Kate Blanchett, eine Frau spielt Bob Dylan, Richard Gere, also es ist ein unglaubliches Staraufgebot, um diesem Mann auf die Schliche zu kommen. Ja, wissen wir denn am Schluss mehr, außer dass Bob Dylan offenbar ein Spieler ist?
Ja, wir können ihn nicht unter Kontrolle bringen und das zeigt dieser Film eben auch. Und das, ich finde ihn ganz großartig gemacht. Also diese Typen, die alle irgendeinen Aspekt von ihm beleuchten. Und man erkennt ihn in jeder dieser Figuren in einem Aspekt. Und ich finde den Typen großartig, den Markus Karl Franklin, der den schwarzen Burschen spielt, der die Gestik von Dylan ein bisschen so drauf hat und damit spielt und ein großartiger Musiker ist. Also ich bin begeistert von diesem Film.
Cate Blanchett?
Cate Blanchett finde ich auch großartig, ja, das ist eine wahnsinnige Leistung. Und Todd Haynes sagt auch, dass er unbedingt für diese Phase, ungefähr die Phase, die man im Dokumentarfilm Don't Look Back sieht, oder die Zeit ein bisschen später, 1965, 66, Dylan in dieser Phase in England mit diesen Carnaby Street-Kleidern, also alles ein bisschen androgyn und doch ein bisschen, also dass Dylan in dieser Zeit so eine sehr weibliche Seite gezeigt hat. Und für Todd Haynes war es klar, er möchte diese Phase von Dylan von einer Frau gespielt haben. Mhm. Und die Cate Blanchett, das ist wahnsinnig, wie sie auch in die ganze Körpersprache von Dylan, auch in die Stimme, wie er damals gesprochen hat. Sie sieht dann genau aus wie Dylan, sie bewegt sich wie Dylan und diese trotzige Seite von Dylan.
Und das ganze eine, fahrige, wenn sie sich eine Zigarette anzündet und so.
Ja, und das sind zum Teil praktisch 1:1 nachgespielte Szenen, die man in den Dokumentarfilmen so finden kann. Zum Beispiel der Pete Seeger, der beim Newport Festival das Kabel kappen will. Alles so ein bisschen überdreht, aber nur ganz wenig. Und das gefällt mir auch so. Es ist ein Spielfilm, der einen Dokumentarfilm spielt. Meine Tochter kam rein, als ich den Film sah, und die dachte, es sei ein Dokumentarfilm. Ich musste ihr dann erklären, das ist ein Pseudodokumentarfilm.
Ja, also es gibt Szenen drin, die sehr dokumentarisch sind, andere ein bisschen weniger, weil Todd Haynes hat sich auch verschiedene Einflüsse gesammelt und es gibt andere Teile, wo er mehr so im Stil von Fellini arbeitet, so Otto Emezzo, wo alles so üppiger ist und sehr offensichtlich gespielt. Was er unter anderem in dem Film zeigt, ist, dass Dylan einfach nicht greifbar ist und dass das seine Faszination auch ausmacht. Dass er jedes Mal, wenn man meint, ihn verstanden zu haben, ist er dann wieder woanders. Mhm. Und darum eben, he's not there, er ist nicht mehr hier, er ist schon an einem anderen Ort. Mhm.
Das die kann Leute haben, das hier wenden.
Ja. Und dass die widersprüchlichen Seiten, dass Dylan auch eine weibliche Seite hat. Es gibt dann die Figur von Heath Ledger, spielt dann auch ein bisschen so die erotische Seite von Bob Dylan oder Dylan als Sexsymbol, den er zum Teil zwischendurch auch mal war. Dylans Beziehung auch zur amerikanischen Geschichte wird sehr klar gezeigt in dem Film. Dieser Kontext und die Mythen und Legenden der amerikanischen Geschichte, der Western und das kleine Pionierdorf und die ganzen Spinner und Außenseiter und Karnevalleute, diese Traveling Circuses oder so Wanderzirkus, diese Ikonografie, die in seinen Texten immer wieder zu finden ist, ist dann auch in dem Film drin, die Endzeitstimmung auch, oder? Dylan war auch oft sehr apokalyptisch, oder? Das Wasser kommt hoch und wir werden alle bald ertrinken. Ja, das ist alles, alles dieses ganze Feeling ist in dem Film drin.
Ja, oder dort, wo er Prediger wird. Das ist so ein unsympathischer Prediger und es ist so großartig dargestellt. Und dann diese fantastische Musik. Ich merke wieder, wie der in dieser Zeit wunderbare Gospels gemacht hat. Und so ein Gegensatz zu diesem fürchterlichen Prediger und dann diese schöne Musik.
Ja, das ist genau das, oder? Die sinnliche Musik und diese Engstirnigkeit, die er dann plötzlich in seiner Born-Again-Phase an den Tag gelegt hat. Ja.
Bob Dylan ist allen immer einen Schritt voraus, Publikum und Kritik. Zur Vollständigkeit halber, es gibt auf YouTube noch zu sehen einen Screentest von Andy Warhol, der von Bob Dylan und seinem Kopf sehr begeistert war. Offenbar haben die zwei sich nicht vertragen, diese 3 Minuten sehen ganz danach aus.
Sehr gequält.
Ein sehr gequälter Bob Dylan. Und als letztes möchte ich auch dieses erwähnen, und das ist vielleicht genau das, auf was wir es zusammenfassen können. Victoria's Secret, das Jahr 2005. Bob Dylan taucht in Unterwäsche für Damen auf. Und jetzt muss man zurückblenden ins Jahr 1965 in einer Pressekonferenz. Da hat ihn einer der Journalisten gefragt, für was würdest du deine Werte verkaufen? For what would you sell out? Women's Underwear, also für Damenunterwäsche. Und 50 Jahre später hat man ihn dann tatsächlich in einem Clip für 2 Sekunden neben einem Fotomodell. Und das Lied dazu heißt Lovesick.
Gut, ich denke, damit beweist sich endgültig, dass Dylan auch einen Sinn für Humor hat, weil das ist alles sehr ironisch und lustig auch. Ich denke, das ist sehr augenzwinkernd gemacht.
Bob Dylan wird 70. Wir haben uns aus diesem Grund über Bob Dylan im Film unterhalten, als Regisseur, als Objekt von Dokumentarfilmen, auch als Schauspieler. Zu Gast waren heute Marcy Goldberg, Filmwissenschaftlerin aus Kanada, wohnhaft in Zürich, und Balz Nill, Musiker und Autor aus Bern. Mein Name ist Eric Facon. Sie hören der RS4 News.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.